ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 14. Februar und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Anna Engelke und Kai Küstner und wir melden uns direkt, Anna, von der Münchner Sicherheitskonferenz.
Genau, direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und was total selten ist, Kai und ich sitzen nebeneinander in einer Sprecherbox hier im Hotel Bayerischer Hof. Und ich würde sagen, ich bin Luftlinie 80 Zentimeter von dir entfernt.
Normalerweise sind es tausende Kilometer, aber heute mal hier und direkt vor Ort, was, glaube ich, sehr passend ist.
Ja, und wir gucken freitags ja immer zurück auf die Woche und seit diesem Mittwoch ist wirklich alles anders oder sagen wir ziemlich unübersichtlich. Und zwar bei dem Thema, das uns bei Streitkräfte und Strategien nun schon seit fast 3 Jahren beschäftigt, eben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diesen Mittwoch hat US-Präsident Trump zum Hörer gegriffen und mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin telefoniert. Und in dem Telefonat hat Trump zur Überraschung vieler 2 Themen vom Tisch genommen, die für die Ukraine von großer Bedeutung sind. 2 Themen, die eigentlich für wie auch immer geartete Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland von Bedeutung gewesen wären. Das ist zum einen die NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine und die ukrainischen Gebiete, die Russland seit 2014 besetzt. Ich hatte jetzt an diesem Donnerstag schon hier in München die Gelegenheit, exklusiv für die ARD mit dem US-Sondergesandten für die Ukraine zu sprechen, mit dem früheren US-General Keith Kellogg. Und auf die Frage, warum Trump quasi die von Russland annektierten ukrainischen Gebiete im Telefonat mit Putin aufgegeben hat, dazu sagte Kellogg das.
Zunächst einmal ist das eine Tatsache. Selenskyj hat das ja auch gesagt. Es ist gesunder Menschenverstand. Sie haben nicht die Kampfkraft, das zurückzudrehen. Wenn wir von 2014 sprechen, dann geht es um die Krim. Wenn wir das sehen, dann sagen wir, okay, das ist jetzt irgendwie eine Tatsache.
Und genau das ist die Argumentationslinie der Trump-Regierung, gesunder Menschenverstand, Realitäten anerkennen. Und genau so argumentieren die Berater rund um Donald Trump, wenn es um die Absage an die Ukraine geht für eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Da sagte der US-Sonderbeauftragte Kellogg das zu mir.
Wir sind nicht die einzige Nation in der Allianz, die Nein sagt. Wir sind nur offen. Ich glaube, es gibt mindestens 2 oder 3 andere Nationen, die das auch so sehen. Und man braucht ja 32 von 32, um NATO-Mitglied zu werden. Ich glaube, das wird langfristig nicht geschehen. Ganz ehrlich, es wird nicht geschehen. Der Präsident sagt, es wird nicht geschehen.
Interessant fand ich, wie sehr General Kellogg betont hat, dass Trump nicht nur plant, mit dem russischen Machthaber Putin zu sprechen, sondern auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Kellogg sagte, er wisse noch nicht ganz genau, wie das aussehen werde.
Aber ich denke, uns ist klar, dass die 3 Seiten miteinander sprechen müssen, besonders die 2 Protagonisten, die Russen und die Ukrainer, die müssen sich hinsetzen und reden. Und wir müssen Putin sagen, sie können nicht sagen, ich will nicht mit ihm sprechen. Also los. Nun, er hat gesagt, Selenskyj ist kein legitimer Präsident, also werde ich nicht mit ihm sprechen. Aber das funktioniert nicht. Sie müssen. Und beide Seiten müssen etwas aufgeben. Beide Seiten.
Und dann noch eine interessante Äußerung aus diesem insgesamt 10-minütigen Interview, das ich mit Keith Kellogg führen konnte. Hier in Europa sind ja Staats- und Regierungschefs ziemlich überrascht worden von Trumps Anruf bei Putin und vor allem von dem, was darin offenbar besprochen wurde. Ich habe Trumps Sonderbeauftragten für die Ukraine deshalb gefragt, wenn die USA erwarten, dass die Europäer in einer ferneren Zukunft eine wie auch immer geartete Friedenstruppe stellen sollen, dann müssten sie doch eigentlich auch von Trump an den Vorbereitungen möglicher Verhandlungen mit Russland beteiligt werden. Das ist ja so ein Punkt, der wirklich vielen aufgestoßen ist. Und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hatte ja auch an diesem Donnerstag davon gesprochen, dass die Europäer nicht am Katzentisch sitzen sollten. Und deswegen meine Frage an General Kellogg, sitzen die Europäer am Katzentisch? Und das ist seine Antwort.
Nein, ich lache, denn wir hatten bei uns zum Thanksgiving-Essen auch so einen Kindertisch. Sie können sich auch einbringen, aber Sie müssen sich auch melden und sagen, hier, das ist uns wichtig. Nicht zurücklehnen und sagen, wir sind nicht dabei. Sicherstellen, dass Sie dabei sind. Und das sage ich auch den Führenden in allen europäischen Ländern, jedem in der Allianz. Sie müssen das Telefon in die Hand nehmen, ihn anrufen und mit ihm sprechen, denn er ist offen für Gespräche.
Also, Kelloggs Botschaft an alle europäischen Staats- und Regierungschefs: meldet euch bei Donald Trump. Aber dennoch ist mein Eindruck, Kai, dass die Europäer ziemlich durchgerüttelt sind von dem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am vergangenen Mittwoch. Wie nimmst du das wahr?
Ja, eigentlich genauso. Also die Nervosität und auch das Gefühl, da überrumpelt worden zu sein von diesem Trump-Putin-Telefonat, die war doch zum Auftakt der Sicherheitskonferenz hier sehr spürbar. Ich glaube, genau da liegt zumindest ein Teil des Problems, dass die Europäer ein bisschen schwimmen bei der Frage, wer ist jetzt eigentlich der richtige Ansprechpartner für sie. Es gibt ja auch unterschiedliche Schulen, das weißt du sehr gut, Anna, als ehemalige Korrespondentin. Bei den US-Republikanern, da gibt es die eher alte Schule, in Anführungszeichen, die weiß, wie sehr man mit Druck arbeiten muss, wenn man Putin zu irgendetwas bewegen will. Und dann gibt es andere, die da vielleicht schneller zu Zugeständnissen bereit sind. Und am Ende wissen auch alle hier, die in München sind, wenn der Chef, also wenn US-Präsident Donald Trump etwas anders will, dann ist er ohnehin die letzte Instanz, die entscheidet und vielleicht nochmal alles über den Haufen werfen kann. Also das ist das eine, was so schwierig macht. Und das andere ist, dass die Europäer einfach aus meiner Sicht zu wenig in die Waagschale geworfen haben, auch was eine eigene Strategie bei der Unterstützung der Ukraine angeht in den letzten Jahren, dass sie jetzt sagen könnten, ihr könnt uns gar nicht übergehen, liebe USA, aber offenbar werden die Europäer, man muss glaube ich so hart sagen, weder von Donald Trump noch von Wladimir Putin so wirklich ernst genommen. Kann sein, du hast es angesprochen und Kellogg ja auch, dass sie über das Thema Sicherheitsgarantien wieder ins Spiel kommen. Aber auch da war ja die Zurückhaltung zum Beispiel beim Bundeskanzler oder auch bei Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz zuletzt eher groß. Man will die USA eigentlich unbedingt mit ins Boot holen bei der Absicherung eines ja noch nicht ausgehandelten Friedensschlusses. Nur ob das funktioniert, ist unklar. Und deshalb ist die Gefahr eben so groß aus meiner Sicht, dass über die europäische Sicherheitsarchitektur von anderen entschieden wird und eben nicht von den Europäern.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so die Ausgangslage hier vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben verwirrte Europäer, die nicht genau wissen, welches Wort aus dem Weißen Haus was zählt. Also genau wie du gesagt hast, oben drüber ist Donald Trump und der gibt die Linie vor. Und dann gibt's aber so unterschiedlich harte Interpretationen. Auf der harten Seite in jedem Fall der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth, der ja auch diese Woche in Brüssel war. Und dann etwas sanfter und ich glaube mit einem größeren Verständnis für Europäer, so war jedenfalls mein Eindruck nach dem Gespräch mit dem US-Sonderbeauftragten für die Ukraine, Keith Kellogg. Und wenn man hier auch mit deutschen Vertretern spricht, ist es wirklich so eine Orientierungslosigkeit, wenn die aufs Weiße Haus gucken. Und ich habe das ja gesagt, wir zeichnen jetzt hier unsere Folge von Streitkräfte und Strategien vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz auf. Und ich kann auch gleich noch ein Gespräch mit Nico Lange führen, der ja ein Fellow ist hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Politikwissenschaftler seines Zeichens, hat auch mal für das Verteidigungsministerium gearbeitet, damals unter der CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Also das kommt noch und mit ihm kann ich auch so diese Ausgangslage vor der Münchner Sicherheitskonferenz besprechen. Und an diesem Sonntag melden du und ich, Kai, uns ja auch nochmal mit einer Sonderfolge hier aus München. Und darf ich schon verraten, wen du dann im Interview hast?
Ich hoffe darauf, dass das Interview bis dahin im Kasten ist. Also mir ist zugesagt, dass die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit uns sprechen wird. Das ist natürlich hochinteressant, weil ja jetzt die Frage auf der Hand liegt, was wollen denn die Europäer eigentlich tun? Was können sie dann vielleicht doch noch in diese Waagschale werfen, um da vom Katzentisch, den du ja angesprochen hast, vielleicht wieder an den großen Tisch zu kommen.
Ja, also ich freue mich da schon drauf, aber lass uns jetzt erstmal darauf gucken, was denn noch außerhalb Münchens passiert, auch wenn wir den Eindruck haben, dass wir mitten im Zentrum des Orkans sind. Aber es gibt eine Welt außerhalb Münchens und auf die guckst du jetzt.
Ja, es gibt die ukrainische Welt natürlich weiterhin. Ich fasse mich mal ein bisschen kürzer, Anna, weil wir ja noch sehr viel vorhaben, auch mit Nico Lange. Aber es gibt doch ein paar durchaus erwähnenswerte Dinge. Zum Beispiel hat uns hier heute die Meldung aufgeschreckt, dass eine Drohne das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl getroffen hat. Das ruft natürlich sofort Erinnerungen wach, zumindest bei uns älteren, Anna, an das Jahr 1986, als dort ein Reaktor explodierte, diese Strahlenwolke auch zu uns nach Westeuropa zog. Und dieses AKW ist ja mittlerweile mit einer dicken Betonschutzschicht ausgestattet und diese Schutzhülle hat die Drohne wohl beschädigt. Stand heute Mittag, Freitag. Es brannte dort wohl auch zeitweise. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigt den Drohnenvorfall. Und aus ukrainischer Sicht steht fest, dass es ein russischer Angriff war, der diese Schäden verursacht hat. Zitat Volodymyr Zelensky, ukrainischer Präsident. Es gibt ein Land in der Welt, das solche Objekte attackieren kann, das die Territorien von Atomkraftwerken besetzt und Kampfhandlungen führt, ohne überhaupt über die Konsequenzen nachzudenken. Und das ist das heutige Russland. Zitat Ende. Und Zelensky sagt auch, und das ist ja immerhin etwas beruhigend, dass die Strahlenbelastung dort zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht erhöht sei.
Ja, aber beunruhigend finde ich diese Meldung dennoch. Und dann, Kai, hast du ja noch ein paar Zahlen gefunden, die für unsere Hörerinnen und Hörer durchaus interessant sein könnten.
Ja, wir können ja mal anfangen mit Verteidigungsausgaben. Der britische Think Tank Institute for Strategic Studies, IISS, hat errechnet, dass Europa für die Verteidigung insgesamt 457 Milliarden Dollar ausgegeben hat im Jahr 2024. Dabei allerdings übertroffen wird von Russland mit 462 Milliarden Dollar. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Brüsseler Zeit, wo als ein Argument gegen steigende Verteidigungsausgaben stets angeführt wurde, wenn wir alle europäischen Ausgaben zusammennehmen, dann liegen wir deutlich über Russland. Es gäbe also überhaupt nichts zu befürchten. Und zu dieser Meldung passt, dass beim dänischen Geheimdienst man offenbar davon ausgeht, und ähnlich sieht man das ja auch bei uns im Verteidigungsministerium zum Beispiel, dass Russland so aufrüste, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre in der Lage wäre, einen Krieg mit der NATO vom Zaun zu brechen. Und wo wir schon mal beim Thema Verteidigungsausgaben und Zahlen sind, wir kennen ja diese Diskussion ums 2%-Ziel der NATO, die eigentlich, weil der US-Verteidigungsminister Hegseth ja diese Trump-Forderung jetzt in Brüssel nochmal so wiederholt hat, mittlerweile eine 5%-Diskussion ist. Jetzt verweisen die Deutschen, auch das kenne ich noch aus Brüssel, seit Jahren darauf, man solle nicht sklavisch an dieser Prozentzahl bitte kleben. Man müsse doch vor allem darauf schauen, was die NATO an Fähigkeiten verlange und sich danach richten. Nur seit der letzten NATO-Sitzung ist klar, dieses Argument werden die Deutschen künftig vermutlich etwas leiser vortragen müssen, denn aus NATO-Berechnungen, über die auch die Kollegen der deutschen Presseagentur berichteten, geht hervor, wenn die Alliierten diese Fähigkeitsziele erfüllen wollen, müssen sie im Schnitt 3,6% der Wirtschaftsleistung ausgeben. Deutschland vermutlich sogar noch etwas mehr und davon sind wir im Moment jedenfalls sehr, sehr weit entfernt.
Und dann lass uns doch noch einen Blick auf die militärische Lage in der Ukraine selbst werfen.
Da beginne ich auch mal mit einer Zahl, und zwar einer von der Ukraine selbst veröffentlichten. Da geht es um das russische Gebiet, das die Ukraine in der Region Kursk noch hält. Etwa 500 Quadratkilometer seien unter ukrainischer Kontrolle, sagt der ukrainische Oberbefehlshaber Sirski. Zum Anfang, also kurz nach Beginn dieser Überraschungsoffensive im vergangenen Jahr, also im August begann die ja, waren es 1300 Quadratkilometer, also fast 2/3 sind wieder verloren. Aber ich habe es neulich schon mal in unserer Sendung gesagt, dass die Ukraine dies überhaupt noch hält, wo Moskau ja eigentlich bis Ende Oktober alles zurückerobert haben wollte, ist durchaus erwähnenswert. Große Frontverschiebungen gab es zuletzt in Kursk eher nicht. Dann auch interessant, dass der ukrainische Präsident, und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass er das jetzt genau zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz tut, ein bisschen Zuversicht zu verbreiten versucht, was die Lage im Osten der Ukraine angeht. Ohne einen Ort konkret zu nennen, sprach Zelensky in einem Video von, Zitat, guten Ergebnissen an der Front und dankte dem 425. separaten Angriffsregiment, das eingesetzt ist, das wissen wir, zur Verteidigung unter anderem der Stadt Pokrovsk im Osten der Ukraine, die ja nach wie vor in ukrainischer Hand ist, aber wo Russland versucht, diese Zangenbewegung südlich und auch westlich davon durchzuführen. Tatsächlich ist auch aus anderen Quellen zu hören, dass die russische Armee nicht mehr in dem Tempo vorankommt in der Ostukraine wie in den letzten Monaten des Jahres 2024. Und dass dies alles unter enormen Verlusten stattfindet, wissen wir sowieso. Zusammengefasst, aus meiner Sicht lässt sich sagen, in einer Position der Stärke ist die Ukraine natürlich trotzdem bei weitem nicht militärisch. Und das müsste sie ja eigentlich sein, um auch eine starke Position am Verhandlungstisch zu bekommen.
Ich freue mich, dass ich jetzt Nico Lange neben mir sitzen habe. Nico Lange arbeitet seit 3 Jahren für die Münchner Sicherheitskonferenz. Davor war er Chef des Leitungsstabs der früheren Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU. Und außerdem kennt er die USA und die Ukraine sehr gut, weil er für die Konrad-Adenauer-Stiftung einige Zeit in Washington und in Kiew war. Jetzt sind wir beieinander hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz, sitzen nebeneinander. Herzlich willkommen, Herr Lange. Seit dem Trump-Telefonat mit Putin am Mittwoch, wie stellt sich die Lage für Sie dar?
Ja, die Lage ist zunächst einmal, dass Trump mit Putin telefoniert hat und direkt danach mit Präsident Zelensky telefoniert hat. Ich glaube, das muss man dazu sagen, wenn man darüber spricht. Er hat keinen Europäer angerufen. Vielleicht wusste er auch nicht, wen man da anrufen soll oder wen es da gibt. Und seitdem ist unklar, wie es weitergeht. Aber es ist klar, der Auftakt zu Gesprächen ist jetzt offiziell gemacht. Und problematisch an dem Anruf war die Kommunikation des US-Präsidenten dazu, der ein bisschen ausgestrahlt hat. Also ich einige mich da jetzt mit Putin und die anderen kriegen dann gesagt, was Sache ist. Ich glaube, vor allen Dingen diese Kommunikation dazu hat zu Reaktionen geführt, wo die Europäer sagen, das geht so nicht. Ich finde aber wichtiger, darauf zu gucken, deswegen habe ich das auch erwähnt mit dem Telefonat mit Präsident Zelensky, wie sehen das die Ukrainer? Und Zelensky hat gesagt, bevor offiziell Verhandlungen dann beginnen, muss mit der Ukraine gesprochen werden. Keith Kellogg fährt ja jetzt auch in die Ukraine und er will zunächst die ukrainische Position klar machen als ukrainischer Präsident, um dann eine Grundlage zu haben, gibt es Möglichkeiten für Verhandlungen. Die entscheidende Frage, die auch hier verhandelt wird, ist für Zelensky, hat er Zusagen für langfristige Sicherheitsgarantien, weil er der Auffassung ist, er kann nur verhandeln, wenn klar ist, wie ein Frieden abgesichert würde. Sonst ist es nur russische Taktik und die Gefahr, dass die Ukraine immer wieder angegriffen wird. Hoffen wir, dass es auf diesem Weg etwas weitergeht. Und noch ein Punkt. Mich hat sehr gestört, dass die Europäer nach diesem Anruf so einen weinerlichen Eindruck gemacht haben. Erstmal beeindruckt man mit Weinerlichkeit wirklich niemanden. Man zeigt seine Schwäche noch öffentlicher, wenn man sich so verhält. Aber die Europäer haben alle Möglichkeiten, an diesem Tisch zu sein, sich in die Verhandlungen zu drängen. Sie müssen die Frage nach militärischer Hilfe für die Ukraine, nach möglicherweise europäischer Bezahlung für amerikanische Militärhilfe und nach europäischer Militärpräsenz in der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand glaubwürdig beantworten. Und das ist, glaube ich, eine Chance für die Bundesregierung hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz und für alle, die aus Europa hier sprechen, bei diesen Fragen weiterzukommen.
Da ist jetzt eine Menge drin. Lassen Sie uns noch mal so Stück für Stück gucken. Einmal noch mal zurück zu dem Telefonat von Donald Trump mit Wladimir Putin. Wie klug war es jetzt von Trump, diese 2 Forderungen, die 2 wichtigen Punkte für die Ukraine vom Tisch zu nehmen? Also einmal zu sagen, also Ukraine wird sowieso jetzt nicht NATO-Mitglied. It's a fact, sagen ja denn die Amerikaner immer so schön. Und das andere, dass die Ukraine auf die Gebiete verzichten sollen, die die Russen seit 2014 annektieren. Also einfach so Bargaining Chips, ne? Das, was man da reinwerfen kann in Verhandlungen, das vom Tisch zu nehmen. Wie klug ist das?
Also ich mache noch eine Vorbemerkung in Bezug auf Trump und dieses Telefonat. Wir hatten davor fast schon eine Hysterie, die sogar in der Sache unbegründet war, wird ein Trump-Friedensplan bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt. Ich war letzte Woche in Amerika, habe da mit vielen auch relevanten Akteuren sprechen können, die gesagt haben, es gibt noch keinen fertigen Plan, wir haben auch nicht vor, einen vorzustellen. Aber diese Hysterie hat sich gehalten. Und das ist ja so ein bisschen typisch für das transatlantische Verhältnis, insbesondere aus deutscher Sicht. Wir wollen, dass die Amerikaner etwas tun, haben sogar eine Sehnsucht danach, dass die unsere Sicherheitsprobleme lösen. Aber wenn sie dann was machen, dann beschweren wir uns und jammern rum, dass sie das nicht so machen, wie wir das für richtig halten. Die Fragen aus dem Telefonat finde ich insofern nicht so schwierig, wie manche das jetzt sagen, weil Deutschland und die USA seit Jahren bei jedem NATO-Gipfel eine NATO-Mitgliedschaftsperspektive der Ukraine blockieren und dass jeder auch weiß, dass die das blockieren. Insofern wäre das doch gar nicht glaubwürdig, dass man sagt, man tut so, als ob, und hat das dann als Verhandlungstaktik. Und was die Gebiete der Ukraine betrifft, ist doch relevant, dass der ukrainische Staatspräsident im ukrainischen Parlament schon vor einiger Zeit eine Rede gehalten hat, ganz bewusst im ukrainischen Parlament, wo er sagt, wir müssen uns darauf einstellen, auch über Lösungen nachzudenken, bei denen die Ukraine Gebiete vorläufig nicht kontrolliert. Und da ist dann aber der Knackpunkt, weil die Ukraine sagt, wir kontrollieren die vorläufig nicht, wir erkennen aber auf keiner Weise an, dass die jetzt irgendwie Russland wären. Aber da hat sich Hegseth missverständlich ausgedrückt. Was heißt das, was er da sagt?
Der amerikanische Verteidigungsminister.
Ist das, der hat das ja gesagt. Trump hat das nach dem Telefonat gar nicht gesagt, sondern Hegseth hat es gesagt. Trump hat gesagt, das ist nicht realistisch. Aber Hegseth war da schärfer in der Formulierung. Und da muss halt geklärt werden, wenn es zu einer solchen Lösung kommt, was heißt das? Weil für die Ukraine kann es nur heißen, das ist Staatsgebiet der Ukraine, das bleibt es auch. Es wird vorläufig nicht von der Ukraine kontrolliert, aber die Menschen, die dort gelebt haben und weiterleben, die sind weiterhin Ukrainer. Das ist übrigens das Gleiche, wie die Bundesrepublik Deutschland auf die DDR geblickt hat, wo man gesagt hat, das ist Deutschland. Und die Menschen, die dort leben, die haben ein Recht, auch einen bundesdeutschen Pass zu bekommen. Und mit dieser Staatsbürgerschaft hat sich ja dann auch verbunden, dass der Weg zur deutschen Einheit einfacher war später. Und ich glaube, dass es bei Selenskyj und in der Ukraine sehr ähnliche Überlegungen gibt.
Ist interessant, weil ich hatte die Gelegenheit, mit Keith Kellogg zu sprechen am Donnerstag. Und er hatte das in die ähnliche Richtung gesagt, so nach dem Motto, meine Güte, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die dagegen sind, dass die Ukraine jetzt in die NATO kommt. Also dieses, es ist einfach das, was es ist. Unabhängig davon, Sie haben ja gute Verbindungen in das Präsidialamt nach Kiew zu den Selenskyj-Leuten. In was für einer Situation sehen die sich jetzt gerade, soweit Sie das wissen und einschätzen können?
Ja, das ist einerseits so, dass die, was ich sehr klug fand, dass die Truppe um Präsident Selenskyj und auch Präsident Selenskyj persönlich sich sehr früh schon, lange vor der Wahl, mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie denkt Trump, wer ist sein Umfeld, wer könnte möglicherweise für Ukraine-Politik relevant sein. Selenskyj selbst hat es ja geschafft, vor der Wahl und vor der Inauguration zweimal Präsident Trump persönlich zu treffen. Und in der Ukraine hatte man den Eindruck, dass diese Gespräche auch helfen, Verständnis für die ukrainische Position und die ukrainischen Interessen zu wecken. Und Trump hat ja auch seine Tonalität geändert. Er hat dann von einem fairen Frieden gesprochen. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass es hin und her springt in der Kommunikation, aber zumindest gab es da gewisse Erfolge. Und man glaubt, in der Ukraine auf dieser Beziehung aufbauen zu können. Und gleichzeitig gibt es immer so ein bisschen so die Ungewissheit, passiert jetzt was völlig Überraschendes? Passiert jetzt etwas, was uns keiner gesagt hat? Der ist ja eigentlich Beauftragter für den Mittleren Osten. Für Präsident Trump, Herr Witkow, nach Moskau flog, hat man sich in der Ukraine gefragt, passiert da jetzt was an uns vorbei, worum geht's? Hat sich herausgestellt, es ging um den Lehrer, der da rausgebracht worden ist. Ja, und möglicherweise ist auch über US-Truppenpräsenz und russische Truppenpräsenz in Syrien gesprochen worden. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Also das ist so eine Vertrauensfrage. Und das ist ja auch eine Frage, die wir uns stellen müssen, neben unseren eigenen Interessen. Kann man den Amerikanern vertrauen? Das ist eine schwerwiegende Frage. Wir reden hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dem klassischen transatlantischen Forum, darüber, wenn wir uns hier die Frage stellen müssen, inwieweit kann man den Amerikanern vertrauen? Ist das schon eine besondere Situation?
Ich habe auch den Eindruck, wir haben das auch schon besprochen, Kai Küstner und ich, die große Unsicherheit, wenn man mit deutschen Regierungsvertretern, deutschen Politikern spricht. Und Sie haben das ja auch erwähnt mit der Kommunikation von Donald Trump, dass vor allen Dingen die problematisch ist. Und wir ja auch immer versuchen, quasi so Wasserstände zu nehmen. Also was sagt Hackers, der amerikanische Verteidigungsminister, der sehr viel schärfer ist in seinen Formulierungen im Gegensatz zu Keith Kellogg, dem Ukraine-Sonderbeauftragten von Trump. Das wird ja aber so bleiben. Das wird sich ja nicht großartig ändern. Das sind ja keine Anfangsschwierigkeiten, sondern das ist ja das Prinzip Trump, oder?
Es muss nicht so bleiben. Das hängt auch von uns ab, ob das so bleibt. Ich habe auch eine Zeit lang in der Bundesregierung Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit einer Trump-Regierung gemacht. War ja auch bei der ersten Trump-Amtszeit selbst in Washington. Man muss Wege finden, direkt miteinander zu sprechen. Dafür ist die Münchner Sicherheitskonferenz auch eine gute Plattform. Man muss die Leute persönlich kennen. Man muss vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, außenrum eine SMS oder eine WhatsApp zu schreiben und zu fragen, was ist denn wirklich los, damit man nicht darauf angewiesen ist, über öffentliche Kommunikation diese schwierigen Gespräche zu führen. Öffentliche Kommunikation ist immer missverständlich. Und dann gibt es auch Redaktionen, selbstverständlich nicht bei Ihnen, aber andere Redaktionen, die lassen die Schlagzeilen von KI erzeugen, damit sie gut klicken. Da sollte man, glaube ich, so konservativ sein, dass man nicht sagt, ich basiere meine politische Strategie auf Schlagzeilen, die von KI optimiert sind, die ich aus dem Augenwinkel gesehen habe. Weil wenn man genau reinguckt, was wer sagt, dann sind ja die Nuancen interessant. Und wenn man dann noch jemanden anrufen kann und persönlich kennt und besser versteht, wie gedacht wird, dann ist das Ganze einfacher. Insofern gut, dass Keith Kellogg hier ist. Und selbst wenn er gar nicht große Reden hält, sondern wenn er ansprechbar ist, wenn er hinter den Kulissen Gespräche führt, wenn man auch seine Mitarbeiter kennt, da sind einige dabei, das wird helfen, dass man durch diese öffentliche Aufregung durchdringt und vielleicht auch mal gelassen bleiben kann bei mancher Äußerung, weil man einen direkten Draht hat. Und daran hat es bisher gemangelt. Das ist aber auch eine Verantwortung, die ich hier sehe, zu wenig Aufwand betrieben zu haben, Arbeitsbeziehungen aufzunehmen mit den Leuten, die nun mal im Trump-Umfeld da sind. Ich war auf dem Parteitag schon in Milwaukee. Ich bin sehr oft da gewesen, habe versucht, mit jedem zu sprechen. Das ist gar nicht so schwer. Das sind am Ende Menschen, die auch mit anderen Menschen kommunizieren wollen. Aber da ist auch eine Verantwortung da, dass man nicht nur öffentlich kommuniziert. Das ist ganz schwierig. Und ich glaube, das ist auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz und generell jetzt bei der Trump-Regierung ganz schwierig, dass man sich so ein bisschen bremsen muss. Weil im Affekt denkt man ja ehrlicherweise, oh Gott, ja, was ist das jetzt wieder? Aber dann muss man denken, was ist das deutsche Interesse? Das deutsche Interesse ist, gute transatlantische Sicherheitsbeziehungen zu haben. Und da muss man vielleicht nicht auf alles reagieren und sofort sich aufregen. Das ist ja generell auch in der Kommunikation, glaube ich, hilfreich, sich nicht immer sofort aufzuregen, sondern erst mal kurz nachzudenken, was ist eigentlich klug?
Es ist interessant, weil Keith Kellogg nämlich genau das am Donnerstag gesagt hatte, auf eine entsprechende Frage von mir, wo er gesagt hat, also dass die Europäer da am Katzentisch sitzen, was ja den deutschen Verteidigungsminister auch sehr nervt und die anderen auch. Und da sagte er, ja meine Güte, die können ja auch versuchen anzurufen. Also sie müssen nicht nur warten, bis Trump anruft, man kann ja auch selbst anrufen. Also das trifft sich dann genau mit dem, was sie auch sagen. Und dazu muss man natürlich dann auch noch in Erinnerung bringen, dass wir uns gerade mit unserer Bundesregierung auf den letzten Metern befinden. Also wir haben eine zerbrochene Koalition, wir haben eine Restampel und wir haben, das ist hier in München, finde ich, total deutlich zu spüren, einen Kanzlerkandidaten in spe, Friedrich Merz.
Das sind die, glaube ich, drei größten Interessen auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Es gibt viele interessante Programmpunkte, aber die drei größten Interessen, die ich vernehme auf den Korridoren und hinter den Kulissen sind: Wie kommt man mit den Amerikanern auch ins Gespräch, nicht nur öffentlich? Was denken die? Wer sind die entscheidenden Akteure? Wie kann man mit denen Kontakt haben? Das interessiert alle, weil die USA eben so wichtig sind. Die zweite Frage ist, wie sieht Zelensky, wie sieht die Ukraine die Diskussion um die Verhandlungen und über mögliche Positionen in den Verhandlungen? Weil alle ja der Ukraine helfen wollen, aber das ist, glaube ich, auch gut, dann der Ukraine auch zuzuhören. Und das Dritte ist, was denkt Merz, was macht eine neue deutsche Regierung? Und das ist, glaube ich, jetzt einfach nur eine Bestätigung der Faktenlage. Das würden wir genauso machen in die andere Richtung. Alle interessieren sich natürlich dafür, was würde eine neue Bundesregierung machen zu den wesentlichen sicherheitspolitischen Fragen und nicht mehr so stark dafür, was denkt die Regierung, wenn in einer Woche Bundestagswahlen sind. Damit muss man umgehen. Das ist für die Münchner Sicherheitskonferenz, glaube ich, keine ganz einfache Situation. dass es eine Woche vor der Bundestagswahl ist. Und man kann jetzt nur noch mal konstatieren, das haben ja auch einige Leute damals gesagt, die Bundesregierung aufzulösen an dem Tag, an dem Trump gewählt wurde. Und dann zu sagen, wir lassen uns aber noch Zeit und das darf nicht so schnell gehen aus irgendwelchen Gründen, ist jetzt vor der sicherheitspolitischen Herausforderung nicht der beste Weg gewesen.
Eine letzte Frage noch, und zwar Wladimir Putin im Kreml. Klatscht er die ganze Zeit und trinkt Sekt, weil er sich denkt, großartig, alles ist im Chaos, die meinen, ich würde verhandeln, aber ich habe sowieso keine Lust dazu.
Wladimir Putin ist mehr Taktiker und Opportunist, als das manche denken. Manche haben ja da so einen Großstrategen im Kopf. Er hat natürlich auch eine Strategie. Die Strategie ist einfach zu beschreiben. Ein starkes Russland, das größer ist als heute. Keine Amerikaner in Europa und Russland kann alle rumschubsen. So stellt er sich das vor. Was seine Taktik und Opportunitäten betrifft, sieht er natürlich jetzt Möglichkeiten. Er sieht Möglichkeiten, einen Keil in die transatlantische Zusammenarbeit zu treiben oder sieht sich sogar von mancher Äußerung der Trump-Administration darin unterstützt. Das zahlt auf sein Interesse ein und das wird er sicherlich weitlich nutzen. Er sieht, glaube ich, auch Möglichkeiten zu gucken, sind da noch Tipping Points vor den deutschen Wahlen? Kann man irgendwie noch stören, Deutschland unregierbar machen, Deutschland handlungsunfähig machen? Weil ich glaube nicht so sehr, dass er sich für eine bestimmte Partei interessiert. Aber Putin hat ein Interesse daran, dass das größte und wirtschaftlich stärkste Land Europas nicht handelt. Weil das einen Unterschied macht, wenn Deutschland handelt. Da wird er sich sicherlich überlegen, was er machen kann. Und Putin, glaube ich, hat ein Verständnis der Bedeutung der Münchner Sicherheitskonferenz, auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Rede, die er hier 2007 gehalten hat. Und er wird versuchen, weiter Botschaften auch in den Bayerischen Hof zu senden. Das muss man, glaube ich, ganz nüchtern so festhalten. Es gibt einige, und ich werde auch versuchen, mit Ihnen noch zu sprechen, es gibt einige Russen aus dem Exil, Leute, die noch Zugänge haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mit Menschen zu sprechen, die sehr genau verstehen, was passiert da eigentlich gerade in Moskau und was wird da gedacht. Weil Putin auch durchaus auch Schwierigkeiten hat. Also wir sollten jetzt nicht nur sagen, der feiert dann nur, der hat eine schwierige wirtschaftliche Situation. Wenn Trump die Energiepreise wirklich runterbringt, ist das für Putin schon auch ein Problem. Das ist nicht so, dass dieser Punkt von Trump völlig ausgedacht ist. Und wenn die militärischen Entwicklungen so weitergehen, hat das für Russland zwar, sagen wir mal, die Aussicht, man kann sich ganz langsam weiter fortsetzen, aber da sind schon auch viele Probleme, nicht zuletzt beim Personal, weil die Verluste insbesondere in den letzten Monaten des Jahres 2024 einfach astronomisch waren. Selbst das kann auch Putin nicht ewig so machen. Also ein bisschen besser zu verstehen, dass der da nicht nur feiert, sondern auch Probleme hat, kann, glaube ich, auch weiterhelfen.
Herr Lange, ganz vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und vor allen Dingen auch vielen Dank für Ihre Zeit, weil das ist ja auch hier mit Ihrer Veranstaltung und dass Sie dann hier in die Box vom Bayerischen Rundfunk gekommen sind und wir dieses Gespräch führen könnten.
Ich bin Hörer von Streitkräfte und Strategien und deswegen auch immer gerne dabei.
Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's für diese Ausgabe. Und weil dieses Wochenende in München einfach ein so wichtiges ist, planen wir beide, Anna, du hast es eben schon gesagt, eine Sonderausgabe auch nochmal am Sonntag mit einer Zusammenfassung all dessen, was hier bei der Sicherheitskonferenz bis dahin passiert ist. Die nächste reguläre Ausgabe dann wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Anna Engelke und Kai Küstner. Und jetzt wollen wir euch noch ein Video empfehlen. In Oha, zwei Welten an einem Tisch von NDR Info treffen gegensätzliche Perspektiven aufeinander. Zur Bundestagswahl diskutieren jeweils zwei Menschen ein Thema, das unser Land bewegt, unter anderem die Zukunft der Bundeswehr und die Frage, brauchen wir wieder eine Wehrpflicht?
Ich sehe es halt schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, ich mache mir jetzt ganz viele Feinde, sehr, sehr verweichlicht ist. Ich finde einfach, dass man die jungen Leute ruhig mal aus ihrer rosa Bubble rausholen könnte mit der Wehrpflicht.
Meine Alternative ist relativ einfach. Bezahlt die Leute vernünftig, holt euch Spezialisten. Wer heute schon zur Bundeswehr will, kann das. Freiwillig kann ich alles machen.
Aber es macht keiner.
Robert sagt ja, Dietmar nein und keiner hält sich zurück. Kontrovers, leidenschaftlich, direkt. Die ganze Diskussion gibt's jetzt auf YouTube, auf dem Kanal von NDR Info. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut also gerne mal rein.